Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript der 17. Vorlesung der algebraischen Zahlentheorie im Sommersemester 2021. Heute werden wir den folgenden Ansatz betrachten. R sei ein ganz abgeschlossener Integerring, K sein Quotientenkörper, L über K eine endliche separable Erweiterung. Unser Ziel ist, den ganzen Abschluss von R in L zu beschreiben. Insbesondere wollen wir dies anwenden in dem Fall, wo R der Ring der ganzen Zahlen ist, L über Q ein Zahlkörper ist und der ganze Abschluss ist der Ring der ganzen Zahlen OL. Dafür werden wir die Diskriminante einer Ringerweiterung einführen und Ganzheitsbasis zu studieren. Ich fange an mit Bemerkung 17.1. Kommt, der Beweis kommt noch in Übungsblatt. Das ist sehr ähnlich wie der Beweis im Skript 16, also ganz analog geht das. Wie in Bemerkung 16.2 können wir aber auch andere Basen betrachten und es gilt den gleichen Zusammenhang zur Vandermonde-Matrix. Diesmal wird die aber anders definiert, aber ich überlasse Ihnen die Details von Bemerkung 17.1 als Übungsaufgabe. Also, es geht jetzt wirklich los mit Satz 17.1, Seite 1 hier im Skript 17. Und wir wollen beweisen, was wir damals versprochen hatten in der Algebra 2. Das war der letzte fehlende Satz, also wir hatten angekündigt, dass wir den Satz in dieser Vorlesung beweisen werden. Das war damals im Skript 13 erschien Satz 13.4. Hier ist es Satz 17.1. Also nochmal, ich wiederhole, das ist ein technischer Satz, aber sehr nützlich. Also sei er ein ganz abgeschlossener Integritätsbereich, K sein Quotientenkörper, L über keine endliche separable Erweiterung von Grad N, das ist unser Ansatz hier, und S der ganze Abschluss von R in L. Dann gibt es zwei R-Untermodule, beide frei mit Dimension N, so dass M enthalten ist in S, enthalten ist in M'. Also S ist enthalten zwischen zwei Modulerweiterungen M und M'. Und wichtig ist, diese Module sind frei von Dimension N. Ja, was uns damals gefehlt hat, um diesen Beweis zu führen, war natürlich die bilineare Form BLK. Also wir werden jetzt diese bilineare Form, die wir definiert haben, in Skript 16 ausnutzen. Und wir hatten schon gezeigt in Korollar 15.2, dass diese bilineare Form, die wird ja durch die Spur definiert, diese bilineare Form eingeschränkt auf S Kreuz S hat Werte in R. Das ist uns hier wichtig. Und jetzt geht's los mit dem Beweis. Also wir werden diese M und M' konstruieren. Und indem wir jetzt ein Basis für L über K nehmen, die nenne ich V1 bis Vn, und ohne Einschränkung können wir annehmen, dass diese Basis für L über K, für die Körpererweiterung L über K enthalten ist in S. Wir können immer so wählen, dass die Basiselemente ganz über R sind. Das hatten wir in Proposition 9.4 damals in Skript 9 gezeigt. Also diese Basis ist enthalten in S. Und jetzt nehmen wir eine Basis μ1, μn, die BLK-duale Basis dazu. Also diese hatten wir gezeigt, existiert in Bemerkung 16.1. Und jetzt haben wir schon beinahe gewonnen. Wir wollen jetzt setzen, m ist der freie Modul, der durch die Basis nu erzeugt wird und m' durch die duale Basis nu dazu. Also da habe ich jetzt definiert m und m'. Per Definition sind diese m und m' frei, weil sie durch Basen definiert sind. Und Dimension n, das folgt auch aus deren Definitionen. Und es ist auch klar per Definition, dass diese Modul m enthalten ist in S. Jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, um zu zeigen, dass S enthalten in m' ist. Dann sind wir fertig. Also sei Alpha in S. Wir können Alpha schreiben in diese μ-Basis. Aber wenn wir diese Schreibung haben, dann können wir die Koeffizienten berechnen. Das war Bemerkung 16.1 und Korola 15.2. Die Koeffizienten in dieser Dualbasis sind nämlich genau BLK von Alpha und Nu I. Und Alpha und Nu I sind beide in S, also laut unserer Bemerkung oben liegt BLK von Alpha und Nu I in R. Damit haben wir gezeigt, dass wir Alpha in diesem R-Modul M' schreiben können. Und damit haben wir den Satz 17.1 bewiesen. Hier Ende Seite 1. Jetzt mache ich weiter, lese ich weiter. Seite 2 oben, Korollar 17.2, das sind die schönen Korollare, die wir hier mitnehmen wollen. Also sei wieder R ganz abgeschlossen integer, K sein Quotientenkörper, L über keine endliche separable Erweiterung. Wenn R nötig ist, dann ist der ganze Abschluss R in L ein endlich erzeugter R-Modul. Also wenn nötig, dann haben wir ein bisschen mehr hier zu sagen. Also Beweis sei M' wie in dem Satz 17.1. M' ist ein endlich erzeugter Modul über einem nötigen Ring. Also ist M' ein nötiger R-Modul. Das folgt aus Korola 8.3. Und damit ist jeder Untermodul und auch insbesondere dieser ganze Abschluss S, also dieser ganze Abschluss von R in L, eben endlich erzeugt. Korollar 17.3, sei R jetzt sogar ein Hauptidealring und er über keine endliche separable Erweiterung der Dimension n, dann ist der ganze Abschluss ein freier R-Modul der Dimension n. Also hier bekommen wir sogar ein bisschen mehr. Wir bekommen immer mehr. Beweis, also ein Untermodul über einen Hauptidealring von einem freien Modul der Dimension n ist frei der Dimension kleiner gleich n. Das haben wir in Satz 5.1 gezeigt. Das ist eine Erinnerung, sei jetzt m' wie in Satz 17.1, dann berechnen wir die Ungleichungen. Es gelten erstmal eine Ungleichung, weil s enthalten ist im m', ist S frei der Dimension kleiner gleich n. Und weil m enthalten ist in S, dann ist die Dimension von m, also die gleicht ja n, kleiner gleich die Dimension von S. Die ist aber laut der ersten Ungleichung kleiner gleich n. Also wir haben jetzt beide Ungleichungen und damit können wir schließen, dass Dimension von S als R-Modul genau n ist. Also das ist für unser Hauptidealring. Und jetzt kommen die Anwendungen für R gleich Z. Ring der ganzen Zahlen. Das ist ein Hauptidealring. Es passt alles. Und das ist eigentlich unser Hauptresultat in diesem Skript, in gewisser Weise, Korollar 17.4, dass wenn L ein Zahlkörper ist, dann ist der Ring OL, der Ring der ganzen Zahlen, OL ein freier Z-Modul der Dimension Grad von L über K. Das ist ganz wichtig und das werden wir später nochmal aufrufen. Aber erstmal wollen wir jetzt diese Basen für diese freie Module berechnen, explizit berechnen. Also wir wollen Ganzheitsbasen berechnen und ich lese jetzt weiter hier mitten in Seite 2, also Definition 17.1. Sei R ein Hauptidealring, K sein Quotientenkörper, L über K separable Erweiterung von Grad N, dann ist der ganze Abschluss von R in L ein freier R-Modul der Dimension N, das haben wir bewiesen oben. Und jetzt kommt die Definition. Eine Basis μ1 μn von S über R heißt eine Ganzheitsbasis. Jetzt wollen wir diese Ganzheitsbasen finden. Wir werden mit dieser bilinearen Formen arbeiten. Ich will hier jetzt einfachheitshalber eine Kurzbezeichnung einführen. Also die Matrixdarstellung der bilinearen Form werde ich einfach den IJ-Eintrag davon immer schreiben, um die Matrix zu bezeichnen. Also ich werde B von VI VJ schreiben und meine damit, das ist die Matrix, wo der IJ-Eintrag eben B von VI VJ ist, für eine gewisse Menge V1 bis VN von Elementen aus mein endlichdimensionaler Vektorraum V sind oder beziehungsweise Elementen aus meiner Ringerweiterung S über R. Also das ist praktisch die Bezeichnung und jetzt wollen wir eine Bemerkung, die wir eigentlich kennen aus der linearen Algebra 2. Ich bringe sie hier nochmal, weil wir das Analogum dazu für Ringerweiterungen zeigen wollen. Also die Bemerkung betrifft K-Vektorräume und wir wollen stattdessen jetzt dieses Analog anwenden, um R-Basen zu finden anstatt K-Basen. Also die Bemerkung 17.2 besagt, sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum und B eine nicht ausgeartete bilineare Form und V1 bis Vn eine beliebige Untermenge von V. Und jetzt wollen wir bestimmen, ob diese Untermenge eine Basis für V über K ist oder nicht. Und das können wir machen. Dann ist diese Menge genau dann eine Basis für V über K, wenn die Determinante der Matrix B, VI, VJ ungleich Null ist. Also wenn diese Matrix eine ungleich Null-Determinante hat. Das ist eigentlich lineare Algebra. Die eine Richtung, die Hinrichtung, haben wir schon in Bemerkung 16.1 bewiesen. Und die andere Richtung ist wirklich ein Basiswechselargument, wie wir in der Linear Algebra 2 gemacht haben. Also ich lese hier den Beweis für die Rückrichtung, Ende von Seite 2. Also wir nehmen jetzt W1 bis Wn eine Basis für V über K und wir schreiben die VI in diese Basis und bilden die Matrix B, also die Basiswechsel, also diese Wechselmatrix mit Einträge CIJ. Hier die Einträge sind die Koeffizienten der Darstellung der VI in der Basis WJ. Und jetzt berechnen wir, das ist lineare Algebra Matrixmultiplikation lässt grüßen, dass der J-Eintrag der Matrix B, V, I, V, J gleich B transponiert mal B, W, I, W, J mal P Also diese das ist eine matrizielle Gleichung hier. Und die Determinante von P ist die Determinante von dieser Matrix P, die wir gerade beschrieben haben, ist ungleich null, genau dann, wenn V1 bis Vn eine Basis bildet. Also haben wir dann die Berechnung, die Determinante von BVIVJ ist gleich die Determinante von P zum Quadrat mal die Determinante von BWIWJ. Diese ist ungleich Null, weil wir angenommen haben, dass WI eine Basis bilden. Also alles zusammen sehen wir, dass diese Determinante von BWIWJ ungleich Null, genau dann, wenn V1 bis Vn linear unabhängig sind. Okay, das war also eine Erfrischung von Linear Algebra 2, aber der Punkt ist, warum ich das noch hier ausführlich bewiesen habe, ich will das genau so für Ringerweiterung machen und ich lese hier weiter Seite 3, wir werden das Analogum jetzt ausüben. Wir brauchen noch einen Begriff. Also wir werden die Diskriminante der Ringerweiterung S über R definieren. S und R sind wie in dem Ansatz oben, also S ist der ganze Abschluss von R in L. Wir definieren für eine Untermenge nu 1 bis nu n in S die Diskriminante D von nu 1 bis nu n definieren wir als die Determinante von der Matrix BLK nu i nu j. Die Einträge sind hier alle in R, also ist diese Determinante ein Element aus R. Also diese Diskriminante von nu 1 bis nu n haben wir gerade definiert als ein Element aus R, diese D von nu 1 bis nu n. Jetzt haben wir das Analogum zum Bemerkung 17.2. Hier haben wir Lemma 17.1, das ist genau analog. Also seien V1 bis Vn und mu 1 bis mu n R-Basen von S, also Basen von S als R-Modul, dann ist die Beziehung zwischen diese zwei Diskriminanten so, dass D von nu 1 bis nu n gleich Pi Quadrat D von mu 1 bis mu n für eigene eignete Einheit Pi in R. Und der Beweis ist genauso wie in dieser Bemerkung, wie der Beweis von der Bemerkung 17.2. Also ich überlasse es Ihnen noch, die Details einzuführen. Ich habe es hier kurz beschrieben. Diese D von nu 1 bis nu n sind ja Determinante. Also die Beziehung besteht, dass die Determinante von nu 1 bis nu n gleich die Determinante der Basiswechselmatrix, Determinante von P zum Quadrat mal die Determinante der anderen Matrix, also die Beziehung ist D von nu 1 bis nu n gleich Determinante P Quadrat D von mu 1 bis mu n. Und diese P, Matrix P, ist invertierbar. Also wissen wir, dass zum Beispiel, indem wir Cramers Formel für Ringe aufrufen, das haben wir jetzt zuletzt gesehen, wissen wir, dass diese Determinante invertierbar ist in R. Also die Determinante von P können wir jetzt als Pi nehmen und das ist eine Einheit in R. Das haben wir mit Cramers Regel gezeigt damals. Also, bevor wir die Diskriminante der Ringerweiterung S über R jetzt offiziell definieren, wollen wir noch eine Äquivalenzrelation aufführen. Wir werden sagen, dass X und Y in R äquivalent sind, wenn X gleich Pi Quadrat Y für ein gewisses Pi in R kreuz. Also X ist gleich Pi Quadrat Y, wobei Pi eine Einheit ist. Wir können also nochmal Lemma 17.1 formulieren, indem wir sagen, für alle Basen nu 1 bis nu n von S als R-Modul sind D von nu 1 bis nu n alle zueinander äquivalent in dieser Äquivalenzrelation. Jetzt können wir die Diskriminante der Ringerweiterung S über R definieren. Das ist Definition 17.2. Diese Diskriminante ist die Äquivalenzklasse von D nu 1 bis nu n für eine oder alle Basen von S als R-Modul. Hier eine Bemerkung für später, für den Fall, wo R gleich Z ist. Diese Äquivalenzrelation ist eigentlich die gleiche Sache wie gleich sein für den Ring Z, weil die Einheiten von Z sind ja plus oder minus 1. Das ist Bemerkung 17.3, wenn wir später aufrufen. Und jetzt kommt der Satz 17.2, den wir auch später aufrufen werden. Und wieder, der Beweis ist sehr analog zur Bemerkung, die wir oben bewiesen haben, in dem Fall von Vektorräumen. Also Satz 17.2, sei Gamma 1 bis Gamma n enthalten in S, dann ist Gamma 1 bis Gamma n genau dann eine Basis von S über R als R-Modul, wenn die D, die Diskriminante D von Gamma 1 bis Gamma n in der gleichen Äquivalenzklasse liegt wie D von S über R. Also das, was wir hier machen, eigentlich möchte ich mal kurz bemerken, ist lineare Algebra über Ringerweiterungen. Ja, wir versuchen hier Basen für R-Modulen zu finden, anstatt für K-Vektorräume. Die Terminologie ist halt ein bisschen anders, weil das eben zur Zahlentheorie gehört. Aber die Objekte kennen wir ja schon. Also die eine Richtung, die Hinrichtung ist eben, was wir in Lemma 17.1 gezeigt haben. Und die andere Richtung ist wieder sehr analog zu dem Beweis von Bemerkung 17.2. Also das ist eine Berechnung, wie stehen diese Determinanten in Beziehung zueinander. Wir, also die Rückrichtung sei nu 1 bis nu n eine Basis von S als R-Modul, so dass diese D von Gamma 1 bis Gamma n tatsächlich äquivalent ist zum Diskriminante von S über R. Also so, dass diese Beziehung gilt, dass ist gleich Pi Quadrat Determinante von B nu I nu J, wobei Pi eine Einheit ist. Und jetzt schauen wir uns mal die Abbildung, die nu I auf Gamma I abbildet. Das definiert ein R-Modulhomomorphism, Endomorphism von S in S. Und wenn wir jetzt diese Matrix P, also die Matrixdarstellung von diesem Homomorphism in der Basis nu 1 bis nu n darstellen, dann sehen wir, dass die Matrixdarstellung von BLK bezüglich der Basis Gamma I, Gamma J gleich P transponiert Matrixdarstellung von BLK bezüglich der Basis nu I nu J mal P, also die Determinanten von P zum Quadrat ist gleich eben Pi zum Quadrat. Und somit sehen wir, weil Pi ja eine Einheit ist, dass die Determinante von P eine Einheit ist. Also wiederum bedeutet das, dass P invertierbar ist über R. Also die Matrixdarstellung von diesem Homomorphism, von dieser linearen Abbildung C ist invertierbar, die Matrixdarstellung in einer Basis ist invertierbar, also ist C selbst ein invertierbarer R-Homomorphism. Und das bedeutet wiederum, dass wir eine Basis haben. Und damit habe ich den Beweis zu Ende geführt, hier unten an Seite 3, und das Skript zu Ende gelesen. Tschüss und auf Wiederhören.